Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Hallo und herzlich willkommen bei Alles, was mit dem heutigen Thema Alles, was uns besser macht, über den Transhumanismus. Und heute im Studio begrüßen Sie Sam Naini und
Günther Löffelmann.
Günther, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, deinen 200. Geburtstag zu feiern?
Ehrlich gesagt nicht. Und ich hätte Sorge, dass da keiner kommt. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Dinge, die uns der Transhumanismus bescheren könnte.
Ja, ich denke da so an Gedankensteuern von Smartphones, Computern oder
implantierte Chips, die dann Arme bewegen. Mind-Uploading.
Und darum soll es heute auch gehen. Und wir haben ja einen ganz besonderen Gast eingeladen. Um wen handelt es sich hier?
Ja, bei der Suche nach Experten für das Thema Transhumanismus bin ich auf ihn gestoßen. Nämlich Professor Dr. Stefan Lorenz Sagner, Dozent der Philosophie an der John Cabot Universität in Rom.
In Rom? Also wieso lädst du jemanden aus Rom ein?
Weil mir der sehr kompetent schien in Sachen Transhumanismus. Er hat viele Bücher dazu geschrieben. Er ist Speaker in Sachen Transhumanismus und dort international unterwegs.
Oh wow, also nicht schlecht.
Gut, steigen wir ein ins Gespräch mit Professor Dr. Stefan Lorenz Sagner. Viel Spaß beim Zuhören.
Viel Spaß.
Herr Sagner, nehmen Sie uns doch mal ein bisschen auf die Reise mit hin zu Ihrer Universität. Wie schaut denn ein typischer Tag bei Ihnen an der Universität aus? Ich spreche Sie jetzt als Dozent der Philosophie und als Transhumanismus-Interessierter an?
Na, ich habe hier eine Professur an der John Cabot University in Rom. Die liegt wirklich im Herzen Roms, in Trastevere, dem schönsten Stadtteil in Rom, wo man abends ausgehen kann. Es findet sich ein Restaurant neben den anderen.
Ja, das viele wollte ich gar nicht hören.
Michelin empfohlen oder noch mit Sternen ausgezeichnet. Es ist ein fantastisches kulinarisches Umfeld. Die Universität befindet sich in einem Gebäude, das direkt angrenzend an die Villa Farnesina ist. Die Villa Farnesina, dort befinden sich Original-Raphael-Gemälde, ein Gebäude aus dem 12. Jahrhundert. Wir haben einen Lemon Tree Courtyard, also einen Zitronenbaum, Innenhof, wir haben eine fantastische Terrasse. Es ist eine wirkliche Elite-Universität, auch einer der zukünftigen, die zukünftige Pressesprecherin im Weißen Haus, die hat auch einen Auslandsaufenthalt hier verbracht. Wir haben ganz spannende Studierende aus der ganzen Welt. Wir haben kleine Klassen, insofern ist da immer schon sehr, sehr persönliche Beziehung zu unseren Studierenden. Und für mich ist es so, ja, ich bin hier sozusagen an der Universität primär, wenn ich am Unterrichten bin oder wenn ich bei Beratungen, bei Meetings tätig bin, komme hin, treffe dann eine Advisee, jemand, die ich bei der ihre These beraten soll. Wir setzen uns zusammen dann in ein Haus mit Ausblick über den Tiber, wo sich mein Büro befindet. Meistens bei schönem Wetter, gerade gestern noch geschehen. Natürlich sitzen wir noch draußen. Es ist zwar also, Anfang Dezember.
Ich meinte Ihre Arbeit.
Das ist meine Arbeit.
Ich hab von Ihrer Arbeit gesprochen. Okay. Das Philosophie als Seniorenstudium, dann würde ich nochmal anfangen.
In diesem Rahmen tauschen wir uns dann über die Herausforderungen der Beschleunigung, der Entschleunigung, die mit den neuesten Technologien einhergehen, auseinander mit den verschiedenen Implikationen, auch kulturellen Implikationen, philosophischen Implikationen des Transhumanismus. Und das wird durchaus auch von der Verwaltung von meiner Universität sehr, sehr stark gefördert, ist enorm stark interessiert, gerade natürlich auch Studierende so mit den neuesten Entwicklungen in Kontakt zu bringen. Da laden wir gerne wirklich führende Köpfe, Musiker, Unternehmer ein, die hier auch in kleinen Gesprächsrunden einfach, wo die Studierenden die Möglichkeit haben, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und das ist zum Studieren einfach ein fantastisches Umfeld, um wirklich engen Kontakt und stark gefördert werden zu können.
Wie ereignet sich denn eigentlich Forschung in der Philosophie? Also ich komme jetzt von der naturwissenschaftlichen Seite, denke mir, ich habe eine Arbeitshypothese, die überprüfe ich in einem Experiment, gehe dazu ins Labor, rühre ein paar Sachen an und schau mal, was rauskommt. Wie findet Forschung bei Ihnen statt?
Genau, das kommt natürlich jeweils auch an, in welchem Teilgebiet man tätig ist. Ich zum Beispiel, um informiert auch über neueste Techniken sprechen zu können, tausche mich in der Tat mit den führenden Wissenschaftlern in den jeweiligen Gebieten aus, regelmäßig. Deswegen bin ich auch meistens bei Veranstaltungen, wo eher Naturwissenschaftler, Mediziner etc. tätig sind. Mein jüngstes Buch, Homo Ex Machina, das bei Goldman erschienen ist, habe ich mit dem Präsidenten der Deutschen Anti-Aging Society, einem führenden deutschen Mediziner, geschrieben. Und insofern, um auf angemessene Weise philosophisch über diese Themen reflektieren zu können, muss ich natürlich erstmal informiert sein, was überhaupt bereits möglich ist. Auf der einen Seite schaue ich mir an, welche Techniken gibt es, welche neuesten Entwicklungen gibt es, zum Beispiel auch synthetische Embryonen im letzten Jahr, künstliche Embryonen, die dann im letzten Jahr entwickelt wurden. Und im Anschluss denke ich dann, ja, wie ist das denn, gerade wenn es um ethische Fragen geht, ja, das ist das Deskriptive, aber wie wird das jetzt normativ bewertet? Wie sollen wir damit umgehen? Welchen moralischen Status, was für einen moralischen Status verdienen diese künstlichen Embryonen einen gewissen Respekt? Warum verdienen sie ihn nicht? Liegt das an metaphysischen Qualitäten? Liegt das an bestimmten Eigenschaften, die sie besitzen? Und dann greife ich sozusagen auf diese ganzen Theorien zurück, die es in der Geschichte, in der Philosophiegeschichte gab, auf deren Basis ich so meine eurotranshumanistische Vorstellung entwickelt habe und entwickle diese weiter, um zu einer konsistenten Geschichte zu gelangen, um plausibel erläutern zu können, wie man etwa mit diesen artifiziellen Embryonen umgehen sollte.
Gibt es denn eine kurze, knackige Definition für Transhumanismus, Stand heute?
Na, Transhumanismus ist die Bejahung von Technologien, um die gegenwärtigen personalen Begrenzungen signifikant zu überschreiten. Das ist wahrscheinlich so die kürzeste, knappeste Definition, wie ich sie vertrete, wie, denke ich, eine treffende Verständnis ist, wie sie auch weiterhin geteilt werden kann. Wobei eine zentrale Zielsetzung die Erweiterung der Gesundheitsspanne ist, die von den meisten Transhumanisten, eigentlich von allen ernsthaften Transhumanisten geteilt werden. Ansonsten sind die Zielsetzungen sehr unterschiedlich und können im Detail auch sehr stark variieren.
Wo würden Sie sich denn in der philosophischen Community selbst verorten? Sind Sie jetzt so ein Visionär? Sind Sie ein Pionier? Oder sind Sie in Ihrer Blase drin?
Philosophisch mein Hintergrund, mein Lehrer ist Gianni Vattimus, der vor einem Jahr gestorben. Sein Lehrer war Gadamer, dessen Lehrer der Heidegger. Das ist also eine ganz klassische philosophische Tradition, in der ich mich befinde. Und auf der Basis dieser klassischen philosophischen Tradition versuche ich, die aber mit den neuesten Herausforderungen der Herausforderungen der neuesten Technologien zusammenzubringen. Und ja, das ist, sagen wir schon so im Rahmen der traditionellen Philosophie, ist das schon ein Paradigmenwandel, ist das schon etwas, was, also ein Journalist der Zeit hat mich mal als Bad Boy der Philosophie bezeichnet, weil natürlich diese ganzen traditionellen Paradigma, die hier hochgehalten wurden, gerade sozusagen Mensch als etwas Immaterielles, das ist immer noch im Deutschsprachigen, das ist immer noch in der Philosophie weit verbreitet. Und das ist so eher eine philosophische Tradition, die immer schon eher in einer Minderheitsmeinung oder vielleicht nicht den starken, zumindest nicht eine dominante Position in der Philosophie innehatte. Aber dadurch, dass natürlich in der Gesellschaft so viel geschieht und das in sowohl als auf politischer Ebene als auch auf religiöser Ebene das ganz fundamentale Paradigmen herausfordert, dadurch haben diese Überlegungen sowohl im Akademischen als auch, sagen wir, in der breiteren Öffentlichkeit finden einen gewissen Anklang.
Was sind denn aktuell für Sie die abgefahrensten Ansätze im Transhumanismus? Ich meine jetzt nicht, was man visioniert für eine Zeit in 100 Jahren, sondern aktuell.
Naja, aber selbst schon aktuell, also die sozusagen die extremsten Formen wären natürlich im Silicon Valley vertreten mit dem Mind-Uploading. Aber auch gegenwärtig, natürlich vieles, was so im Anti-Aging-Bereich geschieht, ist auch durchaus Ja, es sind durchaus extreme Vorstellungen, wenn man von, wenn man auf verschiedenste Weise eben diese Gesundheitsspanne, wenn man sich selbst jünger machen will, das ist ja auch eine Vorstellung, die weithin verbreitet ist, dann ist das durchaus etwas, was, denke ich, wo ich, sagen wir, sehr skeptisch bin, inwiefern sowas in der Tat möglich, realistisch möglich ist. Aber das wird unter vielen Transhumanisten durchaus ernsthaft diskutiert. Ansonsten sind eher die Herausforderungen aus meiner Sicht weniger die Techniken, die damit einhergehen, sondern eher die politische Umsetzung, die gerade die besonders brisant sind. Und da sticht natürlich besonders hervor, wie ernst der Transhumanismus sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Russland genommen wird. Und in Vereinigten Staaten haben wir bald ein Parlament, bei dem sehr, sehr viele Transhumanisten aktiv beteiligt sind.
Wo beginnt denn für Sie der Transhumanismus?
Der Transhumanismus, sagen wir historisch, kann man das ganz klar festmachen. Sozusagen der Transhumanismus beginnt erstmal geistesgeschichtlich zu dem Zeitpunkt, als der Transhumanismus als Begriff aufgetaucht ist. Und das ist 1951, als Julian Huxley, also der Bruder von Aldous Huxley, den Begriff in einem Artikel geprägt hat. Das war ein Professor für Biologie und er hat noch einen Halbbruder gehabt, Andrew Fielding Huxley, der hat einen Nobelpreis in Biologie gewonnen, aber an den erinnert sich heutzutage keiner mehr. Also Nobelpreis ist vielleicht gar nicht so wichtig. Also das ist sozusagen geistesgeschichtlich, als wenn der Transhumanismus beginnt. Aber wahrscheinlich war die Frage eher darauf gerichtet, sozusagen, welche technischen Möglichkeiten.
Genau. Ich wollte in diese Richtung gehen. Nicht? Also habe ich mit meiner künstlichen Hüftprothese, bin ich jetzt ein Cyborg? Oder wo geht's los? Ne?
Genau. Ich habe ein Buch geschrieben 2022, das hieß We've Always Been Cyborgs. Wir sind stets Cyborgs gewesen. Und das ist so die Grundlage erstmal, auch eine intellektuell-anthropologische Grundlage von neuen Verständnis des Menschen, wo ich sage, naja, eigentlich sind wir als Menschen immer schon Cyborgs gewesen. Cyborgs als Begriff kommt Kybernetes, Organismus, also Kybernetes ist für Griechisch der Steuermann eines Schiffs und Org steht ja für Organismus, also wir als Menschen sind gesteuerte Organismen, mit Sprache ausgestattete Organismen. Das ist ja auch die traditionelle Definition des Menschen. Nur die traditionelle Geschichte des Menschen oder wie der Mensch definiert wurde als durch mit Sprache versehendes, ein sprachfähiges Lebewesen. Die traditionelle Geschichte war, naja, wir haben die Fähigkeit der Sprache durch Logos, durch die Rationalität erlangt. Und die Rationalität ist irgendwas Immaterielles. Und das gab es bei Platon, das gab es bei den Stoikern, bei Pico della Mirandola, Descartes und Kant. Sozusagen die Sprachfähigkeit ist irgendwas Immaterielles in der Seele, das als göttlicher Funken unserem Körper hinzugefügt wird. Und diese alternative Anthropologie, die sozusagen in der Tradition von Darwin steht, die geht davon aus, naja, Sprachfähigkeit ist in der Tat etwas, was durch eine genetische Mutation vor ungefähr 300.000 Jahren entstanden ist und dann hat sich das weiterentwickelt. Und dann muss bei jedem Menschen individuell erstmal neu realisiert werden durch ein elterliches Upgrade, durch Erziehung. Und das ist nichts anderes als ein Upgrade. Und wenn wir dieses Bild, wenn wir diese alternative Anthropologie des Menschen anlegen, dann heißt das, dass wir immer schon mit Sprache versehende Organismen gewesen sind und jede Fähigkeit, die wir erlangen, durch eine technische Steuerung realisiert wurde. Und das bedeutet auch, dass die gegenwärtigen Fragestellungen von Gentechniken über Hirncomputerschnittstellen bis hin zu Digitalisierung eigentlich nichts anderes sind als das, was wir stets gemacht haben. Deswegen ist sozusagen die Frage, wann beginnt der Transhumanismus eigentlich keine so interessante, sondern es ist die Bejahung von den Techniken, dass wir durchaus sagen, na, wir brauchen keine große Angst vor Gentechniken, CRISPR-Cas9, Genome Editing, Bioprinting etc. zu haben, sondern das steht in der Tradition von dem, was wir als Menschen stets gewesen sind. Aber wir sollten das sozusagen durch Offenheit bejahen und noch viel weiter vorantreiben und auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir unsere Lebensqualität fördern.
Ich nehme jetzt mal das Stichwort auf. Sie sagten, wir sollten es vorantreiben. Das machen wir sehr gerne nach einer kleinen Musikpause. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
Hör uns zu! LoRa ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Okay, und damit sind wir wieder bei Alles Was. Heute mit dem Thema Transhumanismus. Alles, was uns besser macht. Herr Sorgner, Sie hatten vor unserer Musikpause gesagt, wir sollten die Möglichkeiten nutzen, die sich uns bieten. Warum eigentlich? Warum streben wir danach, immer besser, perfekter, was auch immer zu werden? Ich sage jetzt mal so, bewusst provozierend vielleicht für Sie, unsere naturgegebenen Potenziale zu überschreiten.
Genau, wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, was geschehen wäre, wenn wir das nicht getan hätten. Einfach schauen wir 200 Jahre zurück, und 200 Jahren gab es weltweit eine Lebenserwartung von durchschnittlich 40 Jahren. Vor 250 Jahren gab es weder Anästhesie noch Antibiotika noch Impfungen. Und dann können wir uns schon vor Augen führen, wie die Lebensqualität wird, wenn wir es nicht getan hätten. Auch vor 1900, also ohne einfach eine, und das nicht nur bei Menschen, jetzt einfach in unserem Lebensumfeld, kein Geschirrspüler zu haben, keine Waschmaschine, keine Zentralheizung, keinen Föhn, keine Kaffeemaschine.
Das ist alles Transhumanismus?
Das sind alles sozusagen technische Veränderungen, die unsere Lebensqualität ganz signifikant verändert und verbessert haben. Und wenn sozusagen im Transhumanismus, wenn gerade die Anwendung natürlich auf den Menschen realisiert werden kann, dann können wir sehen, dass gerade durch so eine erweiterte Gesundheitsspanne, wo mittlerweile, das hat sogar auch soziale Konsequenzen. Das hat nicht nur die Konsequenzen, dass wir im Durchschnitt wesentlich älter werden, doppelt so alt werden wie vor 200 Jahren, sondern es hat global die Konsequenzen.
Das wollte ich gerade als Gegenargument einfügen. Ja, wir bewegen uns ja trotz allem noch in einer gewissen Spanne, die es eigentlich immer schon gegeben hat. Ne? Und dass wir uns jetzt mit der Kaffeemaschine das Leben ein bisschen leichter machen, Herr Sorgner, da wollen wir mehr vom Transhumanismus haben, oder?
Genau, da wollen wir wesentlich mehr davon haben. Und das sind sozusagen die anfänglichen Erzählungen, um erstmal zu plausibilisieren für die Leute, die sagen, ja, eigentlich war doch früher alles besser und wir könnten jetzt aufhören. Das Gleiche hätten Leute vor 50 Jahren, vor 100 Jahren sagen können, eigentlich ist doch alles ganz in Ordnung, wir brauchen ja keine weitere Innovation zu haben. Genau, aber der Ausblick natürlich beim Transhumanismus geht weit darüber hinaus. Deswegen habe ich auch gesagt, sozusagen die gegenwärtigen personalen Begrenzungen signifikant zu sprengen. Und das bedeutet natürlich auch, die höchste Lebenserwartung waren 122 Jahren, also etwa 120 Jahre. Das ist sozusagen, was der Organismus wahrscheinlich in unserer gegenwärtigen Konstitution zu leisten imstande ist. Aber wir haben irgendwelche Grönland-Haie, die über 200 Jahre leben können. Wir haben zahlreiche andere Tiere, auch Harriet, die Turtle, die Schildkröte, die auch irgendwie 170, 180 Jahre alt geworden ist. Wenn wir es zum Beispiel realisieren können, die entsprechenden Gene für die Langlebigkeit von diesen Organismen auf den Menschen zu übertragen, dann wäre das etwa eine Errungenschaft, die, denke ich, im Interesse von vielen Menschen wäre.
Ist das wirklich ein Zweck an sich, länger zu leben?
Es geht nicht um das Längerleben, es geht um deine verlängerte Gesundheitsspanne. Mhm. Und wir sehen das in allen, in den ganzen Religionen, wie groß die Bedeutung von, immer dort wird von Unsterblichkeit gesprochen. Ich spreche bewusst nicht von Unsterblichkeit. Nur die Transhumanisten, die davon sprechen, die können es nicht, wenn sie Ernstzunehmende sind, die können es nicht wörtlich meinen, weil Unsterblichkeit können wir jetzt natürlich nicht konzeptualisieren. Wir können, wenn wir in einem dynamischen Universum leben, das irgendwann expandiert und dann zum Kältetod kommt oder zur Kontraktion und zur kosmischen Singularität, das können wir auch als heruntergeladene digitale Persönlichkeiten nicht überleben. Insofern, Unsterblichkeit ist eine Absurdität, die wir noch nicht mal konzeptionalisieren können. Aber natürlich, wie wir das bereits gesehen haben in der Geschichte, wir können unsere Lebenserwartung signifikant verlängern, aber es geht nicht um die Lebenserwartung, sondern unsere Lebensqualität ist gerade an die gesunde Lebensspanne, an die Gesundheitsspanne gekoppelt. Und die meisten Menschen bei psychologischen Tests, wenn man sie fragt, zu sagen, was fördert denn die Lebensqualität, die meisten sagen, in irgendeiner Form länger gesund zu leben, ist ihnen wichtig. Es kann ihnen wichtig sein, wenn sie gesund sein können, dann können sie zum Mars fliegen. Die anderen wollen einfach nur die verschiedenen Kontinente bereisen und Dritte wollen einfach nur die neuesten Weinjahrgänge austesten. Manche wollen auch etwas Gutes den nächsten leben. Je länger sie leben, deswegen können sie besser den anderen helfen. Also die Motivationen dafür sind ganz, ganz vielfältige. Das ist sozusagen einmal die Gesundheitsspanne als etwas, was intrinsisch von Bedeutung ist oder was instrumentell Bedeutung ist. Also instrumentell, ich bin es, damit ich etwas anderes tun kann, oder intrinsisch ist es einfach gut. Es ist schon ein Teil des gelungenen Lebens, selbst gesund zu sein. Und ja, ich bin da nicht zu einer bestimmten Definition oder zu einer bestimmten Auffassung verpflichtet, sagen, irgendwie ist Gesundheit für Menschen von großer Relevanz. Für die meisten ist das so. Und insofern, deswegen ist die Gesundheitsspanne etwas, wo ich davon ausgehe, dass die Lebensqualität der meisten Menschen fördert.
Aber über welche Größenordnung sprechen wir denn da? Also sind das jetzt 20 Jahre Verlängerung oder ist das im Endeffekt die Verlängerung der Gesundheit bis aufs Lebensende? Ich meine, viele Leute, die chronisch erkranken, das ist dann mit 60, die leben dann vielleicht auch noch bis 80. Jetzt wäre die Frage, ob man dann mit 80 sterben möchte, aber bis dahin zumindest gesund sein möchte. Oder geht es jetzt wirklich darum, das Leben viel, viel weiter zu verlängern und auch gleichzeitig damit die Gesundheitsspanne?
Naja, die Gesundheitsspanne ist ja sozusagen... Es geht, wenn ich mit 80, mit 90 noch gesund bin, selbst wenn ich es nicht mehr bin, die wenigsten wollen gerne sterben. Die sagen, morgen will ich noch einen schönen Elisenlebkuchen essen und freue mich darauf, solange ich noch etwas habe, worauf ich mich freuen kann, dann ist das etwas, wofür sich zu leben lohnt. Aber wenn es mir außerdem noch gut geht, wenn ich in der körperlichen Verfassung eines 20-Jährigen bin und sage, ja, aber ich bin 150, dann würden die wenigsten sagen, jetzt ist aber Zeit zu gehen. Und sozusagen die Argumentation, das wird irgendwann langweilig, das sagen vielleicht 20-Jährige, aber die Menschheit hat so viel zu bieten, die Welt hat so viel an Neuem zu bieten, so viel Neues zu erkunden, das ist, denke ich, kein plausibles Argument, zumindest für mich nicht. Ich denke, dann müsste man vielleicht eine psychologische Behandlung sehen, wenn es einem vom Leben langweilig wird. Es ist so spannend einfach, das Leben. Ich lebe so gern. Es geht darum, in der Tat, um eine indefinite Erweiterung der Lebensspanne. Aber das ist natürlich eine schrittweise Entwicklung. Jetzt, wenn man durch bestimmte genetische Modifikationen sowas zum Beispiel realisieren kann, dass man erstmal um 30 Jahre die Gesundheitsspanne erhöht, dann wäre es zum Beispiel eine Frage auch an die Eltern, die sagen, na, ich möchte so eine, sagen wir schaffen es auf verlässliche Weise, die im Durchschnitt die Gesundheitsspanne um 30 Jahre zu erhöhen. Und dann wäre eine Frage, wenn die Eltern sagen, das möchte ich aber nicht bei meinen Kindern anwenden, inwiefern in das tatsächlich vielleicht sogar eine unmoralische Handlung ist. Vielleicht eine Form von kein direkter Kindesmissbrauch, aber das ist etwas, was durchaus moralisch höchst problematisch ist. Etwas, was denke ich, im weiterhin menschlichen Interesse ist, nicht auf verlässliche Weise nicht am eigenen Nachwuchs realisieren zu lassen.
Sie sagten gerade, am Nachwuchs realisieren zu lassen. Also um was geht es gerade? Also letztendlich geht es ja um Embryonenveränderung, Genveränderung.
Genau. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man könnte eigentlich davon direkt, man könnte einfach anfänglich wahrscheinlich von der Selektion nach der IVF und PID, also nach der künstlichen Befruchtung und der Präimplantationsdiagnostik sprechen. In Deutschland müssen ja alle befruchteten Eizellen, drei befruchtete Eizellen, alle implantiert werden. Aber zum Beispiel in Großbritannien, in den USA, da wären etwa 20, manchmal auch nur 10, aber 20 Eizellen entnommen, die werden alle befruchtet, dann kann man die analysieren lassen und überprüfen lassen und schauen, was da für Eigenschaften sind und dann auf der Basis dieser Eigenschaften zu sagen, naja, ich möchte diese drei implantieren und eine, um einfach bestimmte Eigenschaften durchaus zu fördern. Das ist etwas, was gegenwärtig bereits als Möglichkeit vorhanden ist. CRISPR-Cas9 Genome Editing ist sozusagen ein weiterer Schritt, wo ja auch schon in China hinsichtlich einer genetischen Impfung gegen HIV ein Forscher das realisiert hat, wo die Entwicklung noch ein bisschen unklar ist. Er hat dann gesagt, dass es bei zweien ganz gut gegangen, bei einem hat sehr gut geklappt, bei einem ist sozusagen tatsächlich immun gegen HIV geworden, der andere ist nur partiell immun gegen HIV geworden. Das wurde aber, glaube ich, noch nicht unabhängig von Wissenschaftlern bestätigt. Wenn das in der Tat erfolgreich gewesen sein sollte und sich herausstellt, dann wäre das aus meiner Sicht ein fantastischer Durchbruch. Also wer würde das sozusagen, wenn es auf verlässliche Weise realisiert werden könnte, warum sollte man es nicht sozusagen am eigenen Nachkommen realisieren lassen? Und dann eine weitere führende Möglichkeit sind sowas wie Bioprinting, synthetische Zellen, künstliche Embryonen, die dann auf irgendeine andere Weise realisiert.
Also ich bin da auch völlig d'accord, was diese Art der Motivation angeht, zu sagen, ja, wir komprimieren diese Phase der fortgeschrittenen Morbidität, ja, und bei einer ähnlich gelagerten Lebenserwartung. Aber spielt nicht beim Gedanken an Transhumanismus, bei dieser Idee, spielt da nicht auch sowas wie Hybris eine gewisse Rolle oder ein gewisses Machtbestreben, Grenzen zu sprengen, die uns halt mal von der Natur gesetzt wurden?
Naja, die Grenzen wurden ja nicht notwendigerweise von der Natur. Die Natur hat keine speziellen Grenzen. Das ist sozusagen die Vorstellung. In der Frage steckt schon sozusagen unsere jüdisch-christliche Tradition mit drin. Sozusagen Gott hat die Grenzen des Menschen, der Spezies Mensch geschaffen und alles. Und nur in diesem Rahmen darf sich eine Spezies bewegen. Und dann gibt es die Spezies, die natürliche Essenz der Schimpansen und die natürliche Essenz der Kröten. Und alles, was darüber hinausgeht, ist sozusagen, wir spielen Gott und wir verändern hier etwas Gottgegebenes. Das ist natürlich, vor dem Hintergrund von Darwins Evolution sind das natürlich absurde Vorstellungen, sondern das ist ein ganz dynamisches Verhältnis, wo wir uns alle übereinander und miteinander verschränken und verwinden. Und natürlich haben wir auch Neandertal, oder hat sich auch herausgestellt, dass wir Neandertal-Gene in uns tragen. Mittlerweile können Forscher und dürfen auch Forscher in Großbritannien oder USA Kinder mit 3 biologischen Nachfahren realisieren. Also, und sozusagen diese Pluralität kann sich mithilfe der neuesten Techniken immer noch weiter herausbilden.
Ich meinte mit Natur gegeben auch nicht Gott gegeben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir, andersrum formuliert, früher war Evolution ein Wechselspiel, das stattgefunden hat unter dem Einfluss einer Selektion. Und ich habe den Eindruck, dass wir gerade auch mit transhumanistischen Ideen den Einfluss der Selektion immer weiter zurückdrängen. Das meinte ich mit naturgegeben, ne? Also dass Evolution stattfindet in einer Anpassung an die Umwelt. Kann das der Transhumanismus für sich in Anspruch nehmen, dass er eine Evolution vorantreibt, die noch in Anpassung an ein Umweltgeschehen stattfindet? Oder entheben wir uns dem?
Die Selektion wird ja gerade auf ein anderes Niveau gelenkt. Sozusagen die Selektion, die Natural Selection, die natürliche Auswahl, die stattfindet, das ist eigentlich, sollte man es eher beschreiben als genetisches, wir haben damals genetisches Roulette gespielt und manche waren angepasst, andere waren nicht angepasst und die angepasster waren, sind durchgekommen. Mittlerweile haben wir mithilfe von genetischen Analysemöglichkeiten, also gerade den Schnittpunkt zwischen Biotechnologien und digitalen Technologien, immer stärker Einblick in die bestimmten Verhältnisse zu bekommen, auch besser zu verstehen, welche Eigenschaften etwa am besten angepasst in bestimmte Umweltverhältnisse sind. Das, was gegenwärtig am besten angepasst ist, heißt nicht, dass das in 50 Jahren auch noch am besten angepasst sein wird. Und das kann solche Konsequenzen haben. Vielleicht kann irgendwann kommt es zu irgendwelchen Umweltbedingungen, dass nur gehörlose Menschen vielleicht am besten angepasst sind und die sozusagen die höchste Wahrscheinlichkeit haben zu überleben. Das ist also ein sehr, sehr dynamisches Verhältnis, sozusagen Angepasstheit und auch gerade an die Natur sind Eigenschaften, die beständig neu verhandeln und neu ausloten müssen. Da ist nichts Naturgegebenes, sondern die ganze Natur ist ein großes dynamisches, großer dynamischer Prozess und auch der Mensch ist etwas Dynamisches. Sozusagen der Mensch hat nicht diese natürliche Essenz, sondern es sind bestimmte kontingente Knotenpunkte, die wir darstellen, die wir ständig neu formulieren, neu ummodellieren, neu plastisch schaffen und genau das kann mithilfe der Technik realisiert werden und mit der Zielsetzung natürlich letzten Endes die Wahrscheinlichkeit, einfach ein gutes Leben zu erhöhen.
Ich komme nochmal zurück zur Hybris und werfe noch das Stichwort Elon Musk in die Runde. Sehen Sie da sowas verwirklicht?
Naja, Elon Musk ist ja durchaus ist ja ein Transhumanist und er hat auch Forscher, gerade in Oxford, ein Institut, das mittlerweile geschlossen wird, hat er gefördert, hat er finanziell unterstützt und viele seiner Ideen, die er vertritt, genauso wie Peter Thiel, das sind transhumanistische Ideen und insofern kann man sehen, welchen Einfluss und welche Bedeutung der Transhumanismus gegenwärtig weltweit sogar hat. Also in den USA ist er mittlerweile quasi an die Regierung gekommen. Und Was er macht, seine verschiedenen Unterfangen sind höchst spannend und höchst relevant und höchst clever. Das muss man einfach anerkennen. Also von Neuralink über seine Geschichten, indem er Satelliten in die erdnahen Bereiche bringt, über seine Tesla selbstfahrenden Autos. Das sind alles sehr, sehr spannende Erfolgsgeschichten. Das, was ihn eher zu einer aus meiner Sicht auch problematischen Figur macht, sind sozusagen die politischen Unterfangen, die politischen Randbedingungen, die er aufrecht hält, wo ich sage auch, ja, mir fällt es gegenwärtig echt schwer, gerade vor dem Hintergrund dieser Entwicklung zu sagen, Transhumanist, deswegen habe ich den Begriff des Eurotranshumanismus vor 2 Jahren geprägt und zu sagen, na, das ist sozusagen der libertäre, klassische Transhumanismus, den er aufrecht hält, wo es wirklich nur um das besser, schneller, höher, weiter geht und das vor dem Hintergrund, wenn jemand das Geld macht, dann sollte so wenig wie möglich auch der an die Allgemeinheit weitergegeben werden. Das führt hin, also in libertären politischen Umständen, derjenige, der hat, der sollte noch unbedingt viel mehr bekommen. Und es geht eigentlich nur um das Überleben. Also so kommt es mir bei Musk und seinen Freunden häufig davor und da gibt es auch durchaus Indizien dafür. Naja, solange der reiche, intelligente, weiße Mann überlebt, das ist die Hauptsache. Und das ist natürlich eine Vorstellung, von der ich mich ganz dezidiert unterscheiden möchte und weswegen ich hier sage, nein, auf der Basis von europäischen, kulturellen, philosophischen Vorstellungen entwickle ich hier einen Eurotranshumanismus und sage, nein, wir müssen uns mit Nietzsche, mit Spinoza, mit Wagner, mit Heraklit auseinandersetzen. Das muss eine allgemeine, kulturelle Bewegung gehen, wo es eben auch gerade um diese Dinge geht, die wirklich das Leben lebenswert machen und wo es um feste Bindungen geht, wo es wirklich um bedeutungsvolle Bindungen geht und nicht nur um sozusagen der Einzelne, der sozusagen seine eigenen Ziele realisiert, der Einzelne, der ohne Rücksicht auf Verluste einfach nur das eigene finanzielle Gewinnstreben voranbringt, so wie es eben bei libertären Transhumanisten, klassischen Transhumanisten in den USA, gerade im Silicon Valley der Fall ist, was ich eine wirklich schreckliche Entwicklung halte, von der ich mich dezidiert unterscheiden möchte und sage, nein, aber das ist nicht ein Problem der Techniken und nicht ein Problem der Möglichkeiten, die damit einhergehen, sondern das ist ein Problem gerade der politischen Randbedingungen, die von diesen Transhumanisten bejaht wird.
Sehen Sie da dann auch ein Risikopotenzial?
Da ist ein großes Risikopotenzial vorhanden. Also genauso wie wir in China in einem autoritären System höchst problematische Werte und Normen aufrecht gehalten werden, wo sozusagen eine bestimmte politische Elite sozusagen die Vielfalt des menschlichen Florierens unterdrückt. Genauso analoges geschieht in einem sehr libertären System, wo einfach eine Finanzelite so einen starken Unterschied zwischen den Reichen und Armen realisieren, sodass einfach die keine sozialen Möglichkeiten, die keine finanziellen Möglichkeiten haben, quasi als, ich sage nicht, dass sie objektiviert werden oder allein instrumentalisiert werden, aber sagen wir, die Möglichkeiten, das eigene Leben gestaltend zu umfunktionieren oder gestaltend tätig zu sein, wird in dem Rahmen, spielt natürlich auch gerade die finanziellen Verhältnisse, die Möglichkeiten, eine ganz zentrale Rolle. Und das ist eine Gefahr, die in dem amerikanischen, US-amerikanischen System durchaus gegeben wird. Und das sind stark paternalistische Strukturen, die damit eingehen, obwohl es gerade ein extrem libertäres System ist. Also extremer Libertarismus führt auch sozusagen nur zum Florieren einer kleinen intellektuellen Gruppe, die Masse der Menschen wird, das Volk wird eigentlich dadurch auch sehr, sehr stark bevormundet und fast schon instrumentalisiert.
Wie sehen Sie denn die Zukunft? Also Sie haben ja gesagt, es gibt unterschiedliche Anschauungen, auch gerade was den Transhumanismus betrifft, liberalere und weniger liberalere. Wie sieht das in Zukunft aus? Wird es dann auch verschiedene Gruppen geben und ja, vielleicht überspitzt formuliert, wird es dann zum Aussterben einiger führen, die nicht sich daran beteiligen möchten oder sich nicht transformieren möchten? Wie sehen Sie das in der Zukunft?
Na, die Evolution ist ein ganz dynamisches System. Also es ist klar, dass der Mensch irgendwann aussterben wird. Und es ist einfach eine Zeitfrage, wie weit wir in die Zukunft schauen. Also der Homo sapiens ist gerade vor 300.000 Jahren entstanden. Naja, wird es ihn in 300.000 Jahren noch geben? ich kann da nicht in die Zukunft sehen, ich bin kein Futurologe, aber es gibt gute Gründe, dass wir in dem Zeitraum dann wir uns entweder weiterentwickelt haben werden oder dass wir ausgestorben sein werden. Insofern, aber das ist jetzt keine bahnbrechende neue Einsicht, das ist einfach eine Reflexion über die dynamische Natur der Welt. Und wenn wir uns vor Augen führen, sozusagen, ja, vor 14 Milliarden die Welt entstanden, vor 4,5 Milliarden Jahren ist die Erde entstanden, hat es 1 Milliarde Jahre gedauert, bis die ersten Lebensformen entstanden sind. Dann, bevor der erste Mensch entstanden ist, gab es schon große Auslöschungsvorgänge durch Vulkanausbrüche, durch Meteoriteneinschläge. Und dann vor 6 Milliarden Jahren haben die letzten gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Menschenaffen gelebt. Also es ist ein ganz, ganz großer dynamischer Prozess. Einfach die Vorstellung zu haben, dass der Mensch für ewig auf Erden sein wird, das ist eine Absurde.
Ich würde noch kurz eine Frage stellen, weil, und zwar, Sie hatten ja gerade von Meteoriteneinschlägen gesprochen. Wahrscheinlich sind immer mal wieder unvorhersehbare Ereignisse passiert, die dann dazu geführt haben, dass die ein oder andere Spezies ausgestorben ist. Jetzt wäre meine Frage, wie vorhersehbar ist das? Also können wir durch die technische Entwicklung, die wir aktuell haben, und durch, sage ich mal, die Nutzung von der Technik zur Anpassung des Lebens das mitkalkulieren, oder kann es am Ende auch passieren, dass wir dennoch sterben werden, auch wenn wir uns jetzt technisch weiterentwickeln?
Also wir werden in jedem Fall sterben und die Menschheit wird auch irgendwann aussterben. Da brauchen wir uns keine großen Gedanken zu machen oder große Zukunftsforscher zu sein, um diese Prognose stellen zu können. Aber sozusagen die Frage stellt sich, inwiefern, und da gibt es häufig so die Vorstellung, dass der Transhumanismus will alle Elemente des Lebens nur noch kontrollieren und von Reproduktion über soziale Klassen, über politische Ordnung, alles muss eine klare, rigide, totalitäre Struktur sein, in die alles, wie bei der schönen neuen Welt von Aldous Huxley, wo alles mit integriert und berücksichtigt und eingebaut wird. Aber das ist natürlich eine, ich sage nicht, dass es nicht eine Möglichkeit ist, in die sich das hin entwickeln kann, aber das ist weder eine Zielsetzung des Transhumanismus, noch ist es, denke ich, eine realistische Option. Sozusagen das, was realistisch geleistet werden kann, ist eher, naja, wir wollen Kontrolle, so ein bisschen mehr Kontrolle über das Leben erlangen, als das gegenwärtig schon der Fall ist. Und es passieren immer wieder unvorhergesehene Sachen, von Vulkanausbrüchen über Erdbeben, über irgendwelche Pandemien, die ausbrechen, aus welchen Gründen auch immer. Und wir müssen irgendwie vorbereitet sein, darauf zu reagieren, um ein bisschen mehr Kontrolle über das Leben zu haben, um ein bisschen länger zu leben, um ein bisschen weniger krank zu sein, um ein bisschen mehr Krankheit gegen mehr Krankheiten immun zu sein, um genügend Hygiene zu haben, um entsprechend behandelt werden zu können, um neue Antibiotika entwickeln, die gegen antibiotikaresistente Zellen, damit man dagegen gewidmet ist. Also sozusagen ist, wir müssen hier mal auf dem Boden bleiben und sagen, was überhaupt realistisch und möglich ist. Also diese ganzen Zukunftsutopien von einer total kontrollierten, schönen neuen Welt, das ist keine realistische und auch keine wünschenswerte Zukunftsoption. Aber ein bisschen mehr Kontrolle zu bekommen, dass da immer was Unvorhergesehenes geschehen kann, ist natürlich selbstverständlich. Natürlich sind wir sterblich. Wir werden den Tod nicht komplett besiegen können. Überhaupt darüber zu spekulieren, ist eine Absurdität. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht darauf abzielen können, kontinuierlich unsere Gesundheitsspanne signifikant zu erweitern.
Also mit der Perspektive, in 300.000 Jahren ausgestorben zu sein, gehen wir jetzt besser nochmal in die nächste Musikpause.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Da sind wir auch wieder aus der Musikpause. Zurück zum Transhumanismus. Wir haben ja eben schon angedeutet und ein bisschen über die Zukunftsperspektiven gesprochen. Ein Thema, was du, Günther, ja auch am Anfang schon mit angebracht hast, ist das Thema künstliche Intelligenz und die Weiterentwicklung. Darauf wollten wir gerne jetzt auch zu sprechen kommen. Wie wird die künstliche Intelligenz unsere Zukunft beeinflussen und auch die technischen Möglichkeiten erweitern?
KI spielt eine große Rolle, und gerade in dem Kontext ist, sagen wir, das, was im klassischen Transhumanismus vertreten wird, höchst problematisch, um vorsichtig darüber zu sprechen, weil hier in dem Kontext werden gerade Visionen hervorgerufen und von der nicht nur von der schwachen KI, dann gibt es so die schwache KI, die starke KI, dann gibt es die Superintelligenz, die noch darüber hinausgeht. Also die schwache KI kann eine bestimmte Sache, eine bestimmte Zielsetzung, eine Funktion, die erfüllt sie sehr gut, und auch ChatGPT ist nur eine schwache KI, genauso wie ein Schachcomputer, genauso wie die KI, die sozusagen in Jeopardy gewonnen hat oder die auch bei GoPlane die besten Spieler der Welt geschlagen hat. Die können eine bestimmte Sache und die können sie wesentlich besser als wir Menschen. Die Vorstellung, dass wir dann diese ganzen menschlichen Fähigkeiten dann künstlich digital kombinieren, das ist die Vorstellung von der AGI, der Artificial General Intelligence, der künstlichen allgemeinen Intelligenz, auch starke KI genannt. Sozusagen davon wird davon gesprochen, dass alle menschlichen Fähigkeiten von der KI geleistet werden können und die KI das genauso gut kann wie wir Menschen. Da ist erstmal die Frage, naja, was ist denn überhaupt diese Intelligenz? Was sind diese ganzen menschlichen Fähigkeiten, die dann von der KI übernommen werden sollten? Naja, ist es nicht auch sowas wie Tennis spielen, Gitarre spielen, sowas wie emotionale Intelligenz, unternehmerische Intelligenz? Es gibt da ganz unterschiedliche Formen von Intelligenz. Traditionell wird natürlich die Intelligenz als das gemessen, was von einem Intelligenztest gemessen wird. Und das sind sprachliche Fähigkeiten, das sind räumliche Fähigkeiten und das sind numerische Fähigkeiten. Da gibt es da viele Bereiche, viele menschliche Fähigkeiten, die von so klassischen Intelligenztests nicht mit gemessen werden können, genau die ganzen Beispiele, die ich gerade genannt habe. Wenn wir aber von dieser starken künstlichen Intelligenz sprechen, dann wird in der Regel davon gesagt, naja, dass alle Fähigkeiten, menschlichen Fähigkeiten irgendwo dann davon abgedeckt werden. Es soll ja auch, die Vorstellung wird ja sein, dass sozusagen die menschlichen Fähigkeiten einmal digital ins Digitale übertragen wird. Und da wollen wir ja auch nicht, dass wir auf einmal nicht mehr Klarinette spielen können. Wir wollen ja auch keine Fähigkeiten, auch die Emotionen, diese ganzen Intentionalität, Emotionen, dieser ganze Bereich, Empfinden von Freude und Leid, künstliches Bewusstsein, Selbstbewusstsein, das sind diese ganzen Bereiche, die dann damit natürlich abgedeckt werden müssten. Und die Superintelligenz geht dann noch weit darüber hinaus und die sagt, dass wir nicht nur diese ganzen menschlichen Fähigkeiten haben, so gut wie wir Menschen, sondern auch zahlreiche neue Fähigkeiten, und die gehen außerdem noch weit über das Menschliche hinaus. Und dann gibt es einen transhumanistischen Philosophen in Oxford, der jetzt nicht mehr da unterrichtet, dessen Institut sie auch geschlossen haben, der hat durch das Buch Superintelligenz ist er zum sehr erfolgreichen jungen Philosophen geworden. Aber die Superintelligenz ist einfach so eine absurde, das ist Science Fiction, das ist eigentlich ein Science Fiction Roman, den wir nicht ernst nehmen sollten. Aber er wurde von so Leuten wie Elon Musk und Bill Gates rezipiert und das hat ihm natürlich auch sehr, sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit gebracht. Aber die Vorstellung davon, also diese Entstehung der Superintelligenz, allein vor dem Hintergrund von dem, was ich gerade geschildert habe, das heißt, wir müssen auf digitaler Ebene auch sowas wie Selbstbewusstsein, Emotionen, Intentionalität und so weiter realisieren. Einfach die Grundvoraussetzung, wahrscheinlich sowas wie künstliches Leben, weil wir gegenwärtig alle anderen Fähigkeiten nur auf der Basis überhaupt der Fähigkeit des Lebens generieren können. Zumindest ist das bei den gegenwärtigen Organismen so der Fall. Und wir sind weit davon entfernt. Wir können es noch nicht mehr konzentrieren. Wir haben noch nicht mal so etwas wie künstliches Leben, was wirklich die Grundvoraussetzung, was bei der Entwicklung hin zum Menschen erst vor 3,5 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Also da sind wir also von unseren gegenwärtigen Fähigkeiten noch weit entfernt. Sozusagen das stärkste Argument dafür, dass das mal entstehen könnte, ist eigentlich der Vorgang, der auf Erden vor 3,5 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Dann gab es ursprünglich eine Zeit, wo es nur nicht anorganische Gegenstände, Entitäten gab, und dann ist es über Feuer und Wärme und Vulkanausbrüche und vielleicht auch Blitzeinschläge irgendwie zu den ersten Lebensformen gekommen. Wir wissen nicht genau, was Leben ist, wir wissen nicht, wie es entstanden ist, aber dann waren auf einmal selbstbewegende Entitäten, Bakterien irgendwie vorhanden. Und sozusagen ist es wohl möglich, dass aus etwas Anorganischem etwas Organisches entstehen kann. Aber wie gesagt, das war vor 3,5 Milliarden, und das ist, wenn das damals entstanden ist, dann könnte es grundsätzlich auch auf siliziumbasierter Ebene durchaus auch möglich sein. Gegenwärtig sind Lebensformen natürlich nur kohlenstoffbasiert, so Computer sind siliziumbasiert, also grundsätzlich kann ich die Möglichkeit nicht ausschließen, aber Das ist ein langer Zeitraum, über den wir sprechen. Und wir haben gegenwärtig noch nicht einmal die geringste Indiz dafür, dass sich so etwas entwickeln kann. Und dann würde natürlich jemand wie Stephen Hawking, wenn er noch leben würde, einwenden, naja, es gibt ja durchaus so etwas. Ja, aus seiner Sicht gibt es schon digitale Lebensformen. Und wenn man ihn dann weiterfragt, dann sagt er, naja, das ist der Computervirus. Handelt sich um eine künstliche Lebensform. Aber das würden Biologen nicht als eine Lebensform ansehen, weil na, der Computervirus kann sich eigenständig vom PC zu PC weiterentwickeln oder weiter bewegen. Aber es fehlt natürlich die Fähigkeit des Metabolismus. Einfach etwas.
Hat der Virus trinken. Aber auch nicht. Ne?
Also genau, und das hat der reguläre Virus nicht und das hat der Computervirus auch nicht. Deswegen wird ja auch der reguläre Virus eben auch nicht als eine Lebensform, genau, als lebendig angesehen. Der Covid-Virus ist nicht lebendig und der Computervirus ist auch nicht lebendig. Nur Hawkins sagt, wir müssen hier die Definition von Leben verändern. Das sind quasi lebende Entitäten, das ist schon die erste Entwicklung dahin. Das ist ein interessanter Gedanke, aber damit haben wir noch nicht mal lebende digitale Entitäten. Und dieses ganze Geschwätz von den Leuten, die im Silicon Valley, von den Tech-Unternehmen, die bräuchten ein bisschen philosophische Schulung eigentlich darüber, über grundsätzlich Verständnis von Leben. Und statt davon sprechen zu können, die Superintelligenz wird in 30 Jahren den Menschen in ein Zoo sperren und wird die Welt übernehmen. Damit schafft man es auf die Titelblätter der großen Magazine, vielleicht sogar von großen Zeitungen und Zeitschriften. Aber das hat natürlich das ist Futurologie, das ist absoluter Blödsinn. Und das wird von so Leuten wie Musk etc. auch vertreten und von Leuten, die sich ernsthafte Oxforder Philosophen nennen, die aber wirklich eigentlich nur in den Bereich von Science-Fiction-Literatur verkauft werden sollten. Und deswegen, es ist beeindruckend, was wir mit künstlicher Intelligenz leisten können, aber das handelt sich gegenwärtig nur um sehr, sehr, das ist schwache künstliche Intelligenz, die kann eine Sache von sowas, wir wissen noch nicht mal, wie wir etwas wie starke künstliche Intelligenz konzipieren können.
Also vielen Dank für diese schönen, deutlichen Worte. Jetzt möchte ich dann aber auf einer etwas realistischeren Grundlage noch einen Blick in die Zukunft tun. Wo würden Sie sagen, wir nähern uns nämlich leider Gottes dem Ende der Sendung, wo würden Sie denn sagen, aus eurotranshumanistischer Sicht, wo wir in 10 Jahren stehen? Mit der Idee des Transhumanismus, ne?
Ich mache wirklich ungern, sagen wir wirklich Vorhersagen, weil ich das, weil das wirklich schwierig, das kann ich nicht auf wissenschaftlicher Grundlage vorhersagen. Mhm. Aber was ich durchaus machen kann, sozusagen, und das versuche ich zumindest auch in den Büchern, gewisse Visionen darzustellen, mögliche wünschenswerte Entwicklungen aufzuzeichnen und zu skizzieren. Und aus meiner Sicht ist eine der spannendsten Entwicklungen hier wirklich, betrifft den Bereich der Fortpflanzung. Sozusagen, was spannend ist, sozusagen die Abkopplung von Reproduktion, von natürlicher Reproduktion hin zu einer künstlichen Reproduktion. Und das ist in der Geschichte, der Menschheitsgeschichte schon lange geschehen. Sozusagen, wir hatten als erstes sozusagen auch im Naturrecht, im christlichen Naturrecht war sozusagen immer stark die Pflicht, Sexualität immer an Reproduktion, an die Reproduktionsfähigkeit zu koppeln. Und mit Hilfe von Kondomen, mit Hilfe von anderen Verhütungsmitteln, dann später der Pille, ist das immer stärker abgekoppelt worden, die natürliche Reproduktion von der Sexualität. Dann haben wir die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung entwickelt. Wir haben die Leihmutterschaft, ist etwas, was nicht in Deutschland, aber in Ukraine, in den USA, in Kanada durchaus weit verbreitet ist oder genutzt wird. Wir haben mittlerweile dann die Möglichkeiten, ja, auch Selektion nach PED und IVF und PED, das sind Einflussnahmen. Wir haben künftig vielleicht, es gab das schon bei Lämmern, etwa das BioBack, die künstliche Gebärmutter, die bei Schafen realisiert wurde. Es gibt in Holland Forscher, es gibt auch in anderen Ländern Forscher, die sich aus einer künstlichen Gebärmutter für Menschen arbeiten und sozusagen immer stärker diese Abkopplung von Reproduktion und Sexualität findet immer stärker statt. Nicht zu vergessen einfach die Kinder mit 3 biologischen Eltern, die bereits realisiert wurden. Auch hier ist eine Vervielfältigung von Reproduktionsfähigkeit gekoppelt. Und das hat natürlich starke kulturelle Konsequenzen auch. Wenn wir jetzt zum Beispiel schon Leute hätten, die sagen, naja, hier haben wir ein Kind mit 3 biologischen Eltern, Mutter, Vater und biologisch verwandtes Kind. Und wir wollen jetzt auch gemeinsam heiraten. In Deutschland wird zwar von Ehe von alle gesprochen, aber Ehe von alle betrifft immer nur ein binäres Verhältnis von 2 Personen. Es gibt in Bolivien gibt es zum Beispiel drei Männer, die sagen, wir wollten heiraten, und ihnen wurde auch erlaubt, sich miteinander zu verheiraten. Und wenn wir das dann sozusagen noch die Reproduktionsfähigkeit, aber Reproduktionsfähigkeit im Sinne der artifiziellen Reproduktion daran koppeln, dann nähert sich das sogar fast einer traditionellen Familie immer stärker an. Und dann könnte man gegen das Bundesverfassungsgericht klagen und sagen, ja, und es gibt durchaus gute Gründe sozusagen, warum das sogar im Interesse einer Regierung sein könnte, das zu erlauben. Weil wenn man davon ausgeht, naja, einer dieser drei Partner wird krank, und der müsste ansonsten vom staatlich unterstützt werden. Und wenn aber drei Personen miteinander verheiratet sind, dann müssen die Partner für die jeweilige Person aufkommen. Dann ist das sogar im finanziellen Interesse eines Staates, sozusagen die Ehe für alle, tatsächlich auf eine Ehe für alle zu entwickeln, das mit den neuesten Reproduktionsfähigkeiten einhergeht. Und das würde natürlich auch bedeuten, naja, so eine Abkopplung von Reproduktion und Sexualität, dass sozusagen Sexualität zur Unterhaltung da ist und Reproduktionsfähigkeit sich auf die technologische Reproduktion immer stärker fokussieren wird.
Herr Sorgner, jetzt haben Sie uns eine Vielzahl an Themen für weitere Sendungen mit auf den Weg gegeben mit Ihrem Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für eine wirklich super spannende Sendung. Vielleicht sehen wir uns ja in ein paar Jahren wieder, um das Thema weiter fortzudrehen.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die freundlichen Worte.
Und das war's leider auch schon wieder mit Alles Was, mit dem heutigen Thema Alles Was uns besser macht. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und auch bei unserem Techniker Günther Bauer. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wenn Sie mal wieder Bock haben auf Alles Was, dann schalten Sie doch am 13.02. um 20 Uhr wieder ein. In diesem Sinne, bis dann.
Bis dann.